Breitband-Topic.
Wenn es darum geht, die Ansteckungsrate und auch die Infektionsketten mit dem Coronavirus einzudämmen und nachzuvollziehen, müssen zwei Fragen beantwortet werden. Wer ist infiziert und zu wem hatten Infizierte Kontakt?
Über beide Fragen wird natürlich gerade ganz viel diskutiert und wir wollen uns jetzt hier über die erste, ist auch schon viel gesagt worden, der zweiten zuwenden, denn diese, so ist zumindest die Idee oder viele Ideen, die gerade auch rumgehen, diese könnten mit Hilfe digitaler Daten beantwortet werden.
Also die Frage, zu wem hatten Infizierte Kontakt? Denn unsere Handys, die wissen ja natürlich immer, wo wir sind. Wir haben sie meistens immer dabei und damit wissen auch unsere Telefonanbieter Bescheid. Und die Idee, dass die Deutsche Telekom das Robert-Koch-Institut mit Handydaten seiner KundInnen versorgt hat, die liegt also technisch nahe. Mit denen soll jetzt die Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 besser erforscht werden.
Aber wann wir wo mit wem waren und wer da in der Nähe war, das sind natürlich höchst private Daten. Darum wird nicht seit Jahrzehnten, nicht umsonst seit Jahrzehnten streng gestritten. Die Telekom sagt aber, diese Daten seien anonymisiert und es handelt sich um eine Praxis, die eh schon vor 5 Jahren von der Bundesdatenschutzbeauftragten abgenommen worden sein soll.
Und in dieser Woche gab es ja einfach eine noch größere Aufregung zu diesem Thema. Gesundheitsminister Jens Spahn, der wollte das Infektionsschutzgesetz so verändern, dass in Zukunft die Gesundheitsbehörden Handydaten von Infizierten verlangen können. In diesem Fall also zur tatsächlichen Kontaktaufnahme.
Am Montag ist Spahn noch mit dem Vorschlag gescheitert, aber diese Hoffnung, mit dem Tracken von Infizierten die aktuelle Corona-Pandemie einzudämmen, die ist als grundlegende Idee nicht nur bei uns vorhanden, sondern auch global sehr weit verbreitet und auch schon in Umsätzen vorhanden, wird aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise realisiert. Jenny Gensmer hat für uns einen Überblick.
Auf der ganzen Welt spielen Regierungen Möglichkeiten durch, die Handydaten von NutzerInnen auszuwerten. Neben Deutschland diskutiert etwa die österreichische Regierung und die britische Gesundheitsbehörde NHS eine zentrale Auswertung von Handydaten. Immer weitere Verbreitungen finden auch Apps, die das Virus tracken sollen.
Play your part in fighting COVID-19 with just 2 simple steps.
Das Versprechen von Trace Together aus Singapur ist es, ein community-basiertes System zu schaffen, das umso sicherer wird, desto mehr Menschen teilnehmen. In China haben populäre Anbieter wie WeChat und Alibaba Erweiterungen installiert, um Infizierte zu tracken. In Südkorea hat das Ministerium für Inneres und Sicherheit eine App herausgebracht, die Quarantäne der NutzerInnen mit GPS-Daten überwacht. Sie diente auch als Inspiration für eine ähnliche App der spanischen Regierung, entwickelt von einem Firmenkonsortium, dem unter anderem der Telekommunikationsanbieter Telefonica und Google angehören.
Trace Together helps contact tracers notify you more quickly if you had close contact with a COVID-19 case.
Während Hongkong den Standort von Neueingereisten mit einem elektronischen Armband verfolgt, wirbt Trace Together in Singapur mit Freiwilligkeit und Anonymität. Die App verspricht, dass ihre NutzerInnen früher erfahren, wer Kontakt zu Infizierten hatte. Eva Blüm-Dumonté von der britischen Menschenrechtsorganisation Privacy International hingegen sagt, dass es so etwas wie anonymisierte Daten kaum noch gäbe. Es seien sehr wenige Daten notwendig, um Individuen damit identifizieren zu können, auch ohne deren Namen. Außerdem kritisierte sie die hohe Geschwindigkeit und den Enthusiasmus, mit dem auf solche Überwachungsmaßnahmen, wie sie sagt, zurückgegriffen werde.
Wir entwickeln ein Klima der Angst. Wir behandeln manche Leute, als wären sie eine militärische Bedrohung. Technologien wie das elektronische Armband werden traditionell für Kriminelle angewendet, die unter Hausarrest stehen.
Das Tracken von Telefondaten sei nicht generell ein Problem, sagt Blüm-Dumonté. Aber für Maßnahmen, die Privatsphäre von Menschen gefährden, brauche es rechtliche Grundlagen und eine informierte Öffentlichkeit. Außerdem müsse man fragen, wer mit dem Tracken beauftragt werde.
Wir haben das bei Unternehmen wie NSO in Israel etwa gesehen, die in der Vergangenheit Menschenrechtsaktivisten in den Golfstaaten überwacht haben. Nun bieten sie Regierungen an, Menschen mit Coronavirus zu tracken und die Ausbreitung von Covid-19 zu kontrollieren. Wir sehen das häufig, dass Unternehmen sowas wie PR mit dem Coronavirus machen.
Wichtig werde auch die Rolle großer Tech-Unternehmen wie Facebook oder Google. Medienberichten zufolge habe es bereits Gespräche mit der US-Regierung darüber gegeben, wie Bewegungsdaten von Smartphones zur Eindämmung des Virus helfen könnten. Blüm-Dumonté weist darauf hin, dass diese Unternehmen schon heute über hochsensible Daten ihrer NutzerInnen verfügen. Die Frage, die sich stellt, ist also, Wird es technisch gesehen eine Zeit nach Corona geben? Oder entstehen hier Datensätze und Überwachungsformen, die auch bleiben, wenn die Krisenzeit überstanden ist?
Eine Frage, die wir weitergegeben haben, und zwar an Felix Stalder. Der ist Kultur- und Medienwissenschaftler und lehrt digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er zum Wechselverhältnisse von Gesellschaft, Kultur und Technologien arbeitet.
Wir haben gestern mit ihm gesprochen und haben zuerst nach der Wirksamkeit von technischer Infiziertenverfolgung gefragt, denn dass die zentrale Verarbeitung von Bewegungsdaten Auswirkungen auf die Privatsphäre hat, das ist ja klar. Aber ist es eigentlich auch gesichert, dass so eine Datenverarbeitung tatsächlich einen auch messbaren Nutzen beim Kampf gegen das Virus hat?
Ich glaube, das kommt darauf an, welche Technologien und welche Ansätze man verfolgt. Diese Vorstellung, dass wir jetzt einfach die Handydaten auswählen, die beispielsweise die Telekom in Deutschland oder die A1 in Österreich zur Verfügung stellt und dann sehen, wer wen ansteckt, das ist eine vollkommene Illusion. Weil diese Daten der Funkzellen viel zu grob sind, da sieht man keine nahen Verhältnisse, sondern nur, wer gemeinsam in einer Funkzelle steht. Und auch, weil natürlich reine physische Proximität, wenn man die dann feststellen könnte, noch überhaupt nicht heißt, dass es auch zu einer Situation gekommen ist, in der tatsächlich eine Ansteckung hätte stattfinden können. Beispielsweise von GPS sieht das ja gleich aus, egal ob man in der Wohnung im ersten oder im dritten Stock ist. Und sowas lässt sich einfach überhaupt nicht herauslesen.
Ja, aber das heißt ja, die Ergebnisse sind ja gar nicht so sicher. Warum kehrt denn dann jetzt eine Technikgläubigkeit zurück, die wir doch in den letzten Monaten und Jahren eher abgelegt haben?
Ich glaube, weil halt es gibt so eine Datengläubigkeit. Jetzt Google und Facebook sagen ja immer, sie kennen alles von uns, sie wissen genau, wie wir uns fühlen, was wir machen, was wir denken. Und ich glaube, jetzt kommt einfach auch raus, dass das übertrieben war, beziehungsweise dass das nur auf einen ganz engen Bereich hin fokussiert war, nämlich welche Werbung können Sie uns als Nächste schalten. Das heißt aber nicht, dass es grundsätzlich keine technologischen Ansätze gibt, die helfen können, den Virus zu tracken, beziehungsweise die Leute, von denen man vermutet, dass sie den Virus haben, zu tracken. Und da haben wir einige Sachen gesehen. Das sind jetzt aber nicht top-down irgendwie AI-getriggerte zentrale Systeme, wie sie vielleicht eben Google oder Facebook anbieten würden mit ihren Daten, sondern das sind Apps, die die Bürger installieren und darauf gewisse Dinge eingeben, ihren Gesundheitszustand oder ihre Location, wenn sie unter Selbstquarantäne sind, und eben auch sehen, ob ihr Bewegungsprofil vielleicht mit den Bewegungsprofilen anderer übereinstimmt. Das kann man aber dann jeweils sehr lokal machen.
Jetzt ist es ja so, dass manche dieser Vorschläge auch ein Versprechen der Anonymisierung oder Pseudonymisierung beinhalten. Aber es gibt genug Kritiker, die sagen, also egal wie gut die Anonymisierung da gemacht ist, es gibt mittlerweile genug Technologie, um die immer wieder aufzulösen. Das heißt, wir scheinen tatsächlich in so einer Abwägung zu sein. Wir müssen private Daten nutzen, die wir, ich nenne es jetzt mal, die man unter normalen Umständen schützen würde. Gleichzeitig wollen wir nicht alles aufgeben. Kann man diese Balance überhaupt finden oder löst sich Privatsphäre jetzt total auf?
Ich glaube, man kann diese Balance finden. Und ich würde jetzt auch nicht einfach sagen, man darf diese Daten nicht nutzen, weil die unter den Privatsphärenschutz fallen. Die Frage ist natürlich immer, wer nutzt sie, wofür nutzt sie, werden sie genutzt und wie lange werden sie genutzt. Es wäre fatal, jetzt einfach an Google oder die Telekom eine Anfrage zu stellen, bitte zeigt uns alle Bewegungsprofile, sondern eigentlich müsste man jetzt diese Daten an verschiedene, sozusagen Modellierer, an verschiedene Akteure geben, damit die uns unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Analyseverfahren bereitstellen können, damit wir auch sehen, ob diese Analyseverfahren richtig waren, ob sie zweckmäßig waren, ob sie tatsächlich effizient der Bekämpfung dieser Pandemie dienen. Und wenn man es an mehrere Leute, an mehrere Akteure vergeben würde, hätte das den Vorteil, dass man eine zentrale Einheit schaffen könnte, die bestimmt, welche Fragen überhaupt an diese Daten gestellt werden dürfen und dafür sorgt, dass diese Daten nachher wieder gelöscht werden. Ich glaube, es macht absolut Sinn, darauf zuzugreifen, wenn es einen klaren Case gibt und wenn dieser Case sozusagen überwacht wird und nachher auch evaluiert wird, damit wir nicht einfach auf die Versprechen der Anbieter angewiesen sind, die uns sozusagen aus der Blackbox irgendwelche Dinge hervorzaubern, deren Wert wir nicht erkennen können.
Verstehe ich das richtig, dass Sie im Prinzip plädieren für eine totale Offenheit, also im Sinne von, wenn wir diese privaten Daten jetzt schon benutzen müssen, dann sollte auch möglichst jeder, der etwas beizutragen hat, darauf zugreifen, egal ob er vorher schon ein großer Player in dem Feld war oder nicht?
Nein, absolut nicht. Ich würde aber sagen, es wäre gut, wenn sich professionelle Teams, sei das in Unternehmen oder sei das an Universitäten, melden können, um dann in einer begrenzten Zeit für einen begrenzten Zweck transparent auf diese Daten zugreifen zu können, damit wir nachher auch diese unterschiedlichen Ansätze und Resultate, die diese Ansätze produziert haben, vergleichen können. Weil das ist ja das Problem, das wir haben, dass wenn jetzt einfach Google oder Facebook irgendwas macht, haben wir überhaupt keine Ahnung, ob es nicht einen viel besseren Ansatz gegeben hätte, ob es nicht einfach jetzt irgendwas ist, was die jetzt uns geben, das aber gar nichts hilft. Und deshalb brauchen wir hier Transparenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder dazu zugreifen soll. Dafür sind diese Daten zu komplex und zu heikel. Aber wenn wir sagen, dass verschiedene Universitäten, die sich mit solchen Modellen beschäftigen, dazu zugreifen können, dann haben wir eine viel bessere Kontrolle darüber, was damit gemacht wird und wer damit gemacht wird und dass es nachher auch wieder gelöscht wird.
Also Transparenz als eine Art Idealvorstellung in diesem Fall. Aber so läuft es ja im Moment eher nicht. Es gibt ja Gespräche, das haben wir im Beitrag gehört, mit großen Tech-Unternehmen, mit Firmen, die sich auf Überwachung spezialisieren und die dann, falls es zu einer Massenüberwachung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus kommen würde, plötzlich auf einem großen Datenschatz sitzen würden. Also Sie haben das ja Herrschaftswissen genannt. Welche Folgen könnte das haben für unsere Gesellschaft?
Also die großen Unternehmen, Google, Palantir und die anderen, die auch hier im Gespräch sind, die verfügen schon bereits über sehr, sehr viele Daten, mit denen sie die Dynamik der Gesellschaft in Echtzeit beobachten und möglicherweise auch verändern können. Wenn sie jetzt noch mehr Zugriff auf diese Daten haben, die in ihren proprietären Datensilos verschwinden, dann steigern wir einfach deren Macht und die Ohnmacht sozusagen der öffentlichen Institutionen und der Parlamente und der Regulierungsbehörden, die dann darauf angewiesen sind, dass aus diesen proprietären Silos Antworten für sie generiert werden. Und das müssen wir vermeiden. Gleichzeitig sollten wir nicht einfach sagen, man darf auf diese Daten nicht zugreifen, sondern wir müssen eben eine andere Form des Zugriffs auf diese Daten finden, die uns erlaubt, diesen Zugriff in demokratischen Verfahren zu regeln. Das heißt, dass zum Beispiel das Robert-Koch-Institut oder eine andere unabhängige Institution sagt, welche Fragen brauchen wir dann wirklich, damit hier nicht irgendwelche sogenannten Phishing-Exhibitions stattfinden, die dann einfach, wenn wir die Daten schon mal haben, dann machen wir auch noch andere Sachen damit. Und dass wir dann eben vergleichen können, was war sinnvoll und was war nicht sinnvoll. Aber das dürfen wir nicht einfach den großen Tech-Konzernen zuschieben, weil sonst konsolidieren die ihre Macht einfach noch weiter.
Jetzt sind das Werkzeuge, die klären oder dabei helfen können, wie man während der Krise mit diesen Daten umgeht, die wir verwenden wollen. Jetzt gibt es ja hoffentlich einen danach, wo also dann die Ausnahmeerscheinung, die jetzt sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen Dinge auflösen, die wir normalerweise nicht machen würden, wo diese Ausnahmeerscheinung dann oder diese Ausnahmemotivation nicht mehr gegeben ist. Was kann man denn jetzt schon tun, politisch vor allen Dingen, was dann dazu führt, dass diese Daten dann, Sie haben ja vorhin gesagt, die sollen gelöscht werden, dass die gelöscht werden oder dass generell dann diese Art und Weise der Datenerhebung und Verarbeitung wieder eingestellt wird?
Ich denke, jetzt ist es wichtig, dass wir uns Verfahren überlegen, wie wir demokratischen Zugriff auf diese Daten, sofern sie etwas nützen, bekommen, wie wir den Wert des Zugriffs auf diese Daten bestimmen können, weil auch nach der Krise wird es Situationen geben, denken Sie vielleicht an verstärkten Umweltschutz oder die nächste Flutkatastrophe oder ähnliche Dinge, wo Zugriff auf diese Daten von Interesse, von öffentlichem Interesse sein kann. Und dann brauchen wir Verfahren, dass wir nicht jedes Mal einfach nur sozusagen bittstellend bei den großen Tech-Konzernen anklopfen müssen.
Aber ich würde nochmal nachfragen wollen, nach sozusagen, ob Sie nicht glauben, ob es eine Art Gesetzgebung geben muss, die sozusagen verhindert, dass der Datenschutz oder Privatsphärengedanke, wie wir ihn vor der Corona-Krise gepflegt hat, nicht völlig auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
Doch, ich glaube das auch. Und dieser müsste eben festlegen, wann, unter welchen Umständen sozusagen eine öffentliche Institution, in dem Sinne jetzt das Robert-Koch-Institut in dem Fall, Zugriff auf diese Daten verlangen kann und wie der Umgang mit der Auswertung dieser Daten geschehen muss. Das heißt nicht, dass man jeden Einzelfall reguliert, aber dass man beispielsweise eine Art Review Board macht, das gibt es in der Wissenschaft schon lange, das ist jetzt nichts Neues, das dann schaut, sind diese Forschungen, wie sind diese Analysen mit diesen Daten gemacht worden, war das ein akzeptables Verfahren, war das ein inakzeptables Verfahren und was können wir fürs nächste Mal, wenn wir auf solche Daten zugreifen müssen, daraus lernen, damit wir die gleichen Fehler nicht nochmals machen. Das braucht es einen gesetzlichen Rahmen, damit man diese Daten, die Herausgabe dieser Daten verlangen kann.
Sagt der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder darüber, wie wir aushandeln sollten, dass unsere privaten Daten in Krisensituationen über das normale Maß hinaus verarbeitet werden dürfen.